Bedürfnisorientierte Erziehung, das klingt für viele von uns wie die Lösung all unserer Erziehungsprobleme. Wertschätzend, liebevoll und ohne autoritären Druck. Doch häufig tappen wir dabei in Fallen, die uns Familiengleichgewicht gefährden. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Augenhöhe nicht Gleichberechtigung bedeutet und wie du als Mama in deine Führungsrolle kommst. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Und die bedürfnisorientierte Erziehung klingt eigentlich ganz einfach. Wir wertschätzen unsere Kinder, wir achten auf ihre Bedürfnisse und wir begegnen ihnen oder uns gegenseitig auf Augenhöhe. Klingt ganz einfach, wenn man sich aber nicht in der Tiefe damit beschäftigt, dann hat die bedürfnisorientierte Erziehung auch 5 Fallen, über die ich heute mit euch diskutieren möchte, sodass ihr da nicht hineintappst. Warum machen wir das Ganze? Natürlich, damit unsere Kinder glücklich sind. Wir wollen also unserem Kind jedes Leid ersparen und die Kinder sollen nicht weinen, nicht traurig sein. Das ist für uns Mamas ganz, ganz wichtig. Und der Wunsch, unsere Kinder vor allem Leid zu bewahren, der kommt natürlich aus einer ganz, ganz tiefen Liebe in uns heraus. Doch was passiert, wenn wir Leid für unsere Kinder versuchen, immer zu verhindern? Die Kinder lernen nicht, mit schwierigeren Gefühlen wie Wut, Trauer oder Enttäuschung umzugehen. Und Achtung, ich sage ganz klar, das sind keine negativen Gefühle, aber sie sind im Umgang natürlich herausfordernd. Und zwar für Eltern und für Kinder. Und sie entwickeln dann keine Strategien, um Situationen zu bewältigen, in denen sie eben wütend, traurig oder enttäuscht sind. Die Frustrationstoleranz ist sehr gering, weil wir ihnen all diese Momente abnehmen. Dabei sind natürlich auch genau diese Gefühle Teile unseres Lebens. Wir alle kennen Momente, in denen wir scheitern, wo wir verlieren oder wo wir mal auf was warten müssen, was wir ganz gerne sofort, jetzt und gleich hätten. Und wenn wir unseren Kindern diese Erfahrungen nehmen, berauben wir sie einer ganz, ganz wichtigen Fähigkeit in der heutigen Gesellschaft, der sogenannten Resilienz. Wenn nämlich zum Beispiel dein Kind das Spielzeug eines anderen Kindes auf dem Spielplatz haben möchte, um jetzt mal ein Beispiel für kleinere zu wählen, dann weint es, weil es es nicht sofort bekommt, was es möchte. Und was machst du? Vielleicht läufst du schnell hin und kaufst ein ähnliches Spielzeug, um dein Kind zu beruhigen, weil du möchtest, dass es ihm gut geht. Oder nutzt du die Gelegenheit, deinem Kind zu zeigen, dass es okay ist, enttäuscht zu sein und dass es diese Gefühle aushalten kann? Denn natürlich ist es viel besser, das Kind durch diese Emotionen durchzubegleiten, anstatt diese Gefühle einfach wegzuwischen. Begleite also dein Kind durch und sag ihm beispielsweise, ich sehe, dass du traurig bist, weil du den Eimer nicht haben kannst, das Spielzeug nicht haben kannst. Ich weiß, dass das weh tut, aber manchmal ist es okay, etwas nicht sofort zu bekommen. Und genau das Gleiche gilt natürlich mit der Schule. Ich sehe, dass du traurig bist, weil die Note jetzt gerade nicht passt. Es tut weh und das weiß ich, aber manchmal ist es okay, dass wir lernen, dass wir nochmal eine Extrarunde gehen müssen, dass wir nochmal schauen müssen, warum das nicht funktioniert hat. Ja? Also, dass ihr da konstruktiv in die Lösung geht, anstatt sofort zu sagen, das ist nicht so schlimm, wenn du mal eine 5 schreibst oder sowas. Ne? Viele Mamas glauben auch, dass wir als Mütter immer zuerst für unsere Kinder da sein müssen. Und da lauert dann die zweite Falle der bedürfnisorientierten Erziehung. Denn alles andere, nämlich unsere eigenen Bedürfnisse, Freundschaften, der Sport, wo wir gerne mal hingehen möchten, sogar die Partnerschaft, reihen wir danach ein. Aber diese Haltung, die führt auf Dauer zu einer vollkommenen Überforderung und zu einer Erschöpfung, wenn nicht gar zum Burnout. Denn wenn wir immer nur geben, ohne auch mal zu nehmen, dann brennen wir innerlich aus. Und Kinder profitieren natürlich nicht von Müttern, die völlig ausgelaugt sind. Ganz im Gegenteil. Je mehr wir uns selber vernachlässigen, desto schwieriger wird es, für uns dann wieder unseren Kindern gegenüber geduldig, präsent und liebevoll zu sein. Also genau das, was die bedürfnisorientierte Erziehung dann lebt. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, dich am Abend mit einer Freundin zu treffen und dein Kind kommt dann kurzfristig an und sagt, ach Mama, morgen schreiben wir eine Klassenarbeit, ich habe ein Referat oder sonst was und du musst mir unbedingt noch helfen, sonst bekomme ich eine schlechte Note. Dann könntest du, anstatt dein Treffen mit der Freundin abzusagen, sagen, ich helfe dir wirklich gerne, wenn du mal mich brauchst als Unterstützung für die Schule, aber ich möchte das gerne rechtzeitig wissen und heute habe ich mich mit einer Freundin verabredet und darauf freue ich mich schon eine ganze Woche, ein paar Tage, wie auch immer. Und wir machen was richtig Schönes zusammen, das möchte ich jetzt nicht absagen, weil dir das in allerletzter Sekunde eingefallen ist. Ich helfe dir super gerne, wenn du für die Schule Unterstützung brauchst, aber das müssen wir vorher besprechen und es geht nicht einfach so ab auf Abruf. Plane also bewusst Zeit für dich ein und erkläre auch deinem Kind, dass du Bedürfnisse hast und dass die genauso wichtig sind wie eine gute Note in einem Referat oder in einer Klassenarbeit. Denn du bist dann ein Vorbild, wenn du zeigst, wie man für sich selber sorgt und sich selber wichtig nimmt und an die erste Stelle setzt. Und damit geht's direkt in die dritte Falle von bedürfnisorientierter Erziehung, nämlich das gesamte Leben auf die Kinder auszurichten. Weil du auf ihre Bedürfnisse schaust, schaust du nirgends mehr anders hin und alles dreht sich nur noch um die Kinder. Die Freizeit, das Essen, die Urlaubsplanung, alles wird nach deren Wünschen gestaltet, weil man eben auf ihre Bedürfnisse schauen möchte. Doch wenn sich alles um Kinder dreht, dann lernen Kinder, dass diese Bedürfnisse wirklich wichtiger sind als die der anderen. Und das ist natürlich keine gesunde Einstellung. Denn jedes Familienmitglied ist wichtig und jedes Familienmitglied hat Bedürfnisse, die geachtet werden sollen. Und wenn es nur um einen geht, dann ist es eine ungesunde Form von Egoismus und führt definitiv zu Problemen in sozialen Beziehungen, denn dann werden Freundschaften und alle anderen Arten von Beziehungen wirklich eine Herausforderung, wenn Kinder das nie gelernt haben. Dein Kind langweilt sich zum Beispiel im Urlaub am Strand und du und dein Partner, ihr möchtet gerne einen ruhigen Strandtag verbringen. Dann fängt das Kind an zu quengeln und will unbedingt in einen Freizeitpark. Was könnt ihr in einer solchen Situation tun? Wie immer ein Gleichgewicht schaffen. Wir gehen heute an den Strand, versuch dich zu beschäftigen. Wenn dir langweilig ist, dann mach dir 2, 3 Vorschläge, aber auch nicht endlos, weil sonst werdet ihr ja zum Alleinunterhalter und könnt wieder nicht die Ruhe am Strand genießen. Und morgen entscheiden wir gemeinsam, was wir machen, wo du dann ein bisschen mehr Spaß dabei hast. Ein aktiveres Programm. Denn so lernen Kinder Rücksicht zu nehmen und Kompromisse zu finden, was ebenfalls natürlich total wichtig ist. Und eine grundsätzliche Herausforderung haben wir immer wieder bei diesem ganzen Thema Bedürfnisse, dass wir die nämlich mit Wünschen verwechseln. Die Wünsche unserer Kinder sind keine Bedürfnisse. Bedürfnisse sind nach Liebe, nach Nähe, nach Sicherheit. Sie sind eher universell für alle Menschen gleich, wobei natürlich nicht jeder das gleiche Maß an Sicherheit, Liebe oder Nähe möchte. Wünsche dagegen sind individuell und ganz kurzfristig. Ich möchte heute einen Schokoladepudding. Ich möchte keine Hausaufgaben machen. Ich möchte in den Freizeitpark, um bei dem Beispiel gerade zu bleiben. Das sind Wünsche und keine Bedürfnisse. Und wenn wir alle Wünsche erfüllen, dann lernen unsere Kinder wiederum nicht, zwischen dem, was sie möchten und dem, was sie wirklich brauchen, zu unterscheiden. Kennen wir alle, dass sie glauben, sie brauchen oder sie haben ein Bedürfnis nach Medienzeit oder ihrem Handy. Und das führt dann zu Frustration, wenn sie später im Leben nicht alles sofort und auf der Stelle bekommen, so wie das in der Familie der Fall war. Als Lösung ist wieder, mit den Kindern darüber zu sprechen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis? Ich möchte jetzt keine Hausaufgaben machen, ist ein Wunsch. Das Bedürfnis ist vielleicht, ich möchte spielen, weil das war so anstrengend in der Schule und ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Also das Bedürfnis nach Ruhe. Und da gilt es wieder gut zu reagieren. Ich verstehe, dass du jetzt gerade keine Lust hast, Hausaufgaben zu machen oder auch, dass du keine Lust hast, am Strand zu sein. Aber ich möchte gerne, dass du deine Schulaufgaben so erledigst, wie die Lehrerin das vorgibt. Möchtest du die Hausaufgaben denn vielleicht eine Stunde später machen? So kannst du zeigen, dass du das Bedürfnis nach Ruhe oder nach Spielen, also nach Ablenkung letztendlich siehst, trotzdem den Wunsch, keine Hausaufgaben zu machen, nicht erfüllen kannst. Und die letzte Falle, die kann wirklich gemein sein und auch manchmal gar nicht so einfach zu vermeiden. Denn Kinder und Eltern werden ganz oft als gleichberechtigt gesehen. Und da wir mit unseren Kindern ganz viel sprechen und ihnen viel erklären und mit ihnen viel diskutieren, ist es manchmal gar nicht so einfach, da eine gute Grenze zu ziehen. Weil Augenhöhe ist natürlich super wichtig, aber das heißt nicht, dass Kinder gleichberechtigt sind. In der Familie tragen Eltern die Verantwortung, zum Beispiel für die Sicherheit, für die Gesundheit, und sie stehen in einer wirklich natürlichen Hierarchie über dem Kind, das ja diese Bedürfnisse zum Teil noch nicht mal erkennen kann, aber definitiv nicht dafür sorgen kann, dass sie befriedigt sind. Und diese Rolle der Eltern ist essentiell. Sie geben ihren Kindern Orientierung und Sicherheit. Sie sorgen für ihre Gesundheit. Sie sorgen dafür, dass sie unbeschwert groß werden können. Und wenn wir da unsere Autorität abgeben, macht uns selber das hilflos und überfordert gleichzeitig unsere Kinder, denn die können das noch gar nicht. Kinder brauchen Eltern, die führen, damit sie sicher sind, dass sie sich geborgen fühlen können und dass sie sich auch den Eltern vertrauen können, in dem Wissen, die machen das schon richtig. Was natürlich nicht heißt, dass unsere Kinder Entscheidungen treffen dürfen, aber eben zum Beispiel nicht, ob sie die Hausaufgaben machen oder ob nicht, sondern ob sie sie jetzt machen oder lieber erst in der Stunde. Wenn dein Kind also dann beispielsweise entscheiden will, was es abends zu essen gibt, wann es ins Bett geht, ob es in die Schule muss, dann merkst du ganz schnell, dass du an den Rand deiner Möglichkeiten kommst, weil du möchtest natürlich, dass es in die Schule geht. Aber warum soll es denn in die Schule gehen, wenn es auch sonst nichts muss, ja? Also da ist es ganz wichtig, dass die Kinder merken, es gibt Strukturen und du machst es einfach. Vertrau mir, ich sage dir das Richtige an dieser Stelle. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Du übernimmst klar die Führung. Ich verstehe, dass du länger wach bleiben möchtest, aber ich muss darauf achten, dass du genug Schlaf bekommst. Ich muss darauf achten, dass du in die Schule gehst. Klare Regeln heißen nämlich nicht, dass du dein Kind unterdrückst, ganz im Gegenteil. Sie zeigen ihm, dass du Verantwortung übernimmst und es bekommt einen ganz klaren Rahmen, innerhalb dessen es agieren kann. Und es sieht ganz klar, wo Grenzen sind, die du nicht überschreiten möchtest. Und das heißt natürlich nicht, dass wir das in jedem kleinsten Bereich des Lebens machen. Wir geben ihnen auf der anderen Seite natürlich auch Freiheiten zu entscheiden, zum Beispiel, was es abends zum Abendessen gibt, wenn sie da mal Lust drauf haben. Insgesamt noch mal ein kleiner Blick zurück oder zusammengefasst, geht es eigentlich genau um dieses Thema Führungsrolle. Wenn wir als Eltern, wir als Mütter diese Führungsrolle nicht annehmen, dann entsteht Unsicherheit bei uns selber und bei unseren Kindern. Und deswegen müssen wir wirklich lernen oder lesen und uns informieren, was bedürfnisorientiert wirklich bedeutet. Denn dann können wir eine liebevolle, eine klare und eine sichere Umgebung schaffen, in der sich alle Mitglieder der Familie dann auch wirklich wohlfühlen. Die Frage, die sich an der Stelle natürlich stellt und die dir vielleicht schon auf der Zunge liegt: Warum fällt es uns eigentlich so schwer, als Mütter in die Führung zu gehen? Weil auf der einen Seite möchten wir ganz klare Grenzen setzen, Entscheidungen treffen und auch Nein sagen können, aber innerlich regt sich dann ein Widerstand. Das sind Schuldgefühle, Ängste, das Gefühl, nicht liebevoll genug zu sein, wenn wir klare Ansagen machen. Warum ist es so schwer? Und die Antwort liegt wie so oft in unserer eigenen Vergangenheit, denn viele von uns haben ihre Kindheit eben genau so erlebt. Macht und Führung war etwas Negatives. Unsere Grenzen wurden vielleicht nicht respektiert, unsere Bedürfnisse wurden nicht so gesehen, wie wir es uns gewünscht haben, oder wir haben autoritäre Strukturen erlebt. Ein Vater, der einfach nur sagt, weil das so ist, musst du das machen. Eine Mutter, die Dinge verboten hat, einfach nur, weil sie die Mutter war. Das kennen ganz, ganz viele Eltern aus der eigenen Kindheit und solche Erfahrungen prägen uns und beeinflussen natürlich, wie wir heute mit unseren Kindern umgehen und wie wir sie erziehen. Und manchmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch wirklich erkennt und vielleicht das eigene Thema nochmal anschaut, bevor man dann mit der Kindererziehung beginnt oder weitermacht, je nachdem, an welchem Punkt wir gerade stehen. Ne? Weil Macht und Führung sind nichts Schlechtes per se. Das hat sich bei uns nur ganz oft im Kopf so eingeprägt. Denn ganz im Gegenteil, wir brauchen Führung, um unseren Kindern Orientierung und Sicherheit zu geben, haben wir gerade schon gesagt. Und der Schlüssel ist es eben, diese Begriffe mit positiven Emotionen zu verknüpfen. Und das können wir dann, wenn wir alte Verletzungen heilen, zum Beispiel indem wir eine systemische Aufstellung mal machen und da die eigenen Dinge angucken. Auch das schlechte Gewissen, das sich rührt, wenn wir Nein sagen und das Gefühl haben, wir enttäuschen unsere Kinder, die sind nicht glücklich, die haben uns nicht mehr lieb. Das fühlt sich an, als ob wir unsere Kinder nicht mehr lieben. Und diese Gedanken sind wieder typisch und basieren wieder auf eigenen Erfahrungen aus der Kindheit. Worum ging es da? Wir fühlen uns als Mütter häufig dafür verantwortlich, dass die Familie glücklich und harmonisch ist. Und wenn sie das nicht ist, dann sind wir keine guten Mütter. Wir sind auch keine guten Mütter, wenn wir nicht alles für unsere Kinder tun. Und wir verwechseln es häufig, wie gesagt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass Liebe nicht bedeutet, seinem Kind jeden Wunsch zu erfüllen, sondern es so zu erziehen, dass es in der Gesellschaft und mit anderen Menschen klarkommt. Und wir haben auch ganz oft die Vorstellung im Kopf, dass Grenzen setzen egoistisch sei. Und natürlich ist, indem wir Grenzen setzen und Nein sagen, auch die Familienharmonie wieder in Gefahr. Und das ertragen wir eben so ganz schwer aus der eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Diese Überzeugungen, die entstehen ganz oft aus Erlebnissen aus der eigenen Kindheit, in der eben unsere eigenen Grenzen als Kinder nicht respektiert wurden. Überleg mal ganz kurz, das hat eigentlich jeder von uns Erwachsenen, Situationen im Kopf, wo wir als Kinder nicht respektiert wurden. Vielleicht haben wir auch gelernt, dass Liebe immer an Bedingungen geknüpft war, dass wir nie gut genug waren, dass wir uns nicht gut genug angepasst haben oder was es da alles für Bilder in unseren Köpfen gibt. Wenn ich diese Sätze sage und du hast jetzt gleich ein Kopfkino, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Doch die Wahrheit ist, dass liebevolle Führung eben nicht bedeutet, immer Ja zu sagen und man diese Konflikte auch in Kauf nimmt und gut lösen kann. Und für dein Kind sorgst, wenn du Nein sagst und wenn du Grenzen aufzeigst. Und wenn du jetzt merkst, dass du da noch Probleme hast, dass dir das nicht leicht fällt, dann sollten wir unbedingt reden, ob der neue Healing Empowerment Kurs, der im Februar startet, das Richtige für dich ist, dass du da mal schaust, wie du in deine eigene Kraft kommst und wie du eben auch so frühere systemische Verletzungen heilen kannst. Als kleine Übung gebe ich dir mit, dass du vielleicht einfach mal für dich aufschreibst, eine Situation aus deiner Kindheit, in der du das Gefühl hattest, dass deine Grenzen nicht respektiert wurden. Wie hat dich das geprägt? Und was kannst du dir selber heute geben, was du damals gebraucht hättest? Und wenn du das Bedürfnis, wie gesagt, verspürst, tiefer an diesen Themen zu arbeiten, dann melde dich bei mir und wir sprechen, ob das Programm Healing Empowerment etwas für dich ist oder ob du vielleicht in ein Einzelcoaching kommen magst. Denn um dir da mal ein Bild mitzugeben, stell dir mal vor, du gehst auf einer Wanderung durch unbekanntes Gelände. Du hast keinen Plan, keine Karte, keinen Führer, der dir den Weg zeigt. Wie fühlst du dich? Natürlich unsicher, angespannt, vielleicht hast du sogar Angst. Und so ähnlich geht es unseren Kindern, wenn wir ihnen als Eltern keine Grenzen, keine Orientierung geben und nicht die klare Führung übernehmen. Die Welt ist oft überwältigend und unübersichtlich und bietet ganz, ganz viele Wahlmöglichkeiten, die unsere Kinder total überfordern. Und da helfen eben klare Regeln und Strukturen und Grenzen, dass Verlässlichkeit da ist, dass sie das Gefühl haben, sicher zu sein, eine Grundlage, auf der sie wachsen und sich entwickeln können, weil sie uns vertrauen. Und vielleicht noch ein Punkt, der an der Stelle natürlich super wichtig ist, das ist immer die Intention, mit der wir was tun. Und wenn du einen autoritären Erziehungsstil von deinen Eltern, oft von den Vätern, manchmal aber auch von den Müttern kennst, dann frage dich mal, was war die Intention deiner Eltern bei diesem autoritären Erziehungsstil. Meistens eben nicht, dass sie Orientierung und Sicherheit geben, sondern dass sie ihre Hierarchieposition festigen. Wir könnten auch sagen, ihre Macht ausüben, ihre Autorität zeigen. Und das ist was ganz anderes, wie wenn du heute versuchst, Orientierung und Sicherheit zu geben und dafür eben Grenzen aufzeigst und das ein oder andere Mal Nein sagst. Führung bedeutet nicht Kontrolle oder Strenge, sondern es geht genau darum, liebevoll und bestimmt den Weg zu zeigen, sodass die Kinder sich sicher und geborgen fühlen. Und natürlich testen Kinder ihre Umwelt ständig aus und gucken, was passiert, wenn ich über diese Grenze gehe. Wie reagiert die Mama? Wie reagiert der Papa? Und sie brauchen Rückmeldungen, um die Welt zu verstehen. Und wenn wir Eltern keine klaren Regeln, keine klaren Antworten ihnen an die Hand geben, dann entsteht wieder diese Unsicherheit. Wenn dein Kind also zum Beispiel immer wieder fragt, ob es noch länger ans Handy darf, noch eine Runde spielen darf, dann testet es einfach diese Grenze aus. Wenn du jedes Mal nachgibst, dann lernt es nicht, dass die Medienzeit begrenzt sein muss, weil das zu anstrengend für sein Gehirn ist, weil sich sein Gehirn sonst nicht richtig gut entwickeln kann, sondern es spürt nur, die Regel ist wackelig und ich kann immer wieder daran sägen. Und ich habe selber die Verantwortung, nachzufragen, um die Regel auszuhebeln. Und letztendlich ist es damit sogar überfordert. Mit einer klaren Führung, wenn du sagst, nein, es ist die vereinbarte Medienzeit und nicht länger, dann signalisierst du, ich bin da, ich kümmere mich und du kannst dich auf mich verlassen. Denn letztendlich sind Familien immer wie so ein Konstrukt aus vielen Teilen, das aber beweglich ist. Jedes Mitglied hat seinen Platz, die Kinder ihren, der Vater seinen, die Mutter auch wieder ihren und vielleicht gibt es noch mehr Mitglieder im Familiensystem. Und jede Bewegung beeinflusst letztendlich dieses familiäre Gleichgewicht. Wenn alle Teile in Balance sind, ist alles wunderbar, dann fühlt sich die Familie stabil und sicher. Wenn sie aus der Balance gerät, dann eben nicht. Das nennt man ein dysfunktionales Familiensystem, wenn diese Ordnung gestört ist. Das kann aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen passieren. Zum Beispiel, wenn die Rollen vertauscht werden, wenn die Kinder in der Führung sind und nicht die Eltern, wenn die Verantwortung nicht übernommen wird oder wenn eben auch emotionale Altlasten das Miteinander beeinflussen, so wie wir das gerade diskutiert haben, dass keine Führung übernommen werden kann oder keine Sicherheit, kein Vertrauen vermittelt wird. Und dann ist Unruhe, Unsicherheit und Konflikt vorprogrammiert und zwar besonders für die Kinder, weil die sind auf klare Strukturen und Hierarchien eigentlich angewiesen, bekommen sie an der Stelle aber nicht. Und die systemische Arbeit basiert genau auf der Idee, dass die Familien so zusammenhängende Systeme sind, die es gilt, in der Ordnung zu halten. Und wenn die Ordnung gestört ist, dass es darum geht, die Balance wiederherzustellen. Letztendlich geht es darum, so eine natürliche Ordnung in der Familie wiederherzustellen, sodass jeder seinen richtigen Platz finden kann, an dem er sich sicher und geborgen fühlt. Und die systemische Arbeit hilft eben auch, Probleme zu erkennen, die ihren Ursprung vielleicht in einer früheren Generation haben, die schon länger in der Familie sind, die es immer wieder gibt. Und dazu kann man beispielsweise Familienaufstellungen machen, online oder offline, beides ist möglich, so das System wieder in eine Balance bringen. Damit die Kinder Kinder sind und keine Verantwortung übernehmen, für die sie gar nicht gemacht sind, mit der sie überfordert ist, dass die Eltern lernen, wie sie ein starkes Fundament für ihre Kinder bilden, auf denen die aufwachsen und aufbauen können und wo Konflikte eben nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern lösungsorientiert angesprochen werden. Und diese systemische Arbeit ist ein super kraftvoller Weg, wie man so alte Muster durchbrechen kann und neue, gesunde Dynamiken schaffen kann. Es ist nicht ein Entweder-Oder-Mindset-Arbeit oder systemische Arbeit, sondern beides sind Methoden, um mit Themen umzugehen, um Konflikte zu lösen, um alte Muster und Glaubenssätze zu drehen. Und in dem neuen Kurs ab Februar machen wir genau dieses, und auch das ist eine Kombination natürlich aus mentaler Arbeit und systemischer Arbeit. Wenn dich der Kurs interessiert, dann schreib mir eine Mail oder buch dir einen Termin und lass uns drüber sprechen, ob das das Richtige für dich sein könnte. In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns 5 Fallen der bedürfnisorientierten Erziehung angeschaut und natürlich, wie wir uns sie umschiffen. Wir haben gesehen, dass Eltern gefordert sind, die Führung zu übernehmen, dass sie Grenzen setzen und auch mal Nein sagen dürfen und trotzdem ihre Kinder bedürfnisorientiert erziehen. Denn durch eine klare Struktur wissen Kinder, was von ihnen erwartet wird, fühlen sich sicher und können ihren Eltern vertrauen. Wenn du dich für das Programm Healing Empowerment interessierst, melde dich bei mir und lass uns darüber sprechen.